Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Zu folgendem Thema darf ich Sie für die kommende Stunde einladen. Wir sprechen über die Heilkraft der Kräuter und Gewürze aus dem Garten. Und dazu eingeladen haben wir Frau Dr. Felicitas Karlinger. Sie ist Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin. Mit ihr bin ich jetzt verbunden in Österreich, in Bludenz. Grüß Gott, Frau Dr. Karlinger.
Grüß Gott, Frau Engert. Ich hoffe, Sie haben auch so schöne Sonne wie wir hier.
Das haben wir tatsächlich. Seit einigen Tagen sind wir, oder zumindest ich für meinen Teil, im begünstigsten Teil von Deutschland mit richtig hohen Temperaturen im Südwesten.
Da können die Kräuter wachsen.
Da können die Kräuter wachsen, das stimmt. Das wollen wir mal gucken heute und im Einzelnen uns anschauen, welchen Standort die einzelnen Kräuter denn ganz gerne hätten und bevorzugen, wo sie gedeihen und andere Kräuter vielleicht nicht so gut gedeihen. Vielleicht hat auch der ein oder andere wirklich nachhaltiges Pech und fragt sich, woran liegt das denn nun, dass bei mir der Isop gar nichts wird und im Nachbargarten, da ist ein dicker, großer Busch, der da rüber schaut und schon richtig Appetit macht. Nun aber, der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger, der verachtet sie auch nicht. So steht es schon in der Heiligen Schrift bei Sirach. Und die Hildegard-Heilkunde macht sich das Wissen über die heilende Wirkung von Kräutern und Gewürzen zunutze. Dabei sind die Schriften der heiligen Hildegard von Bingen nicht aus naturwissenschaftlichen Forschungen entstanden, sondern ihr in Visionen eingegeben worden. So haben die Schriften und auch die daraus folgenden Rezepturen der Hildegard auch ihre besonderen Eigenarten, die für den Laien nicht immer so nachvollziehbar sind. Nun, und davon können Sie wahrscheinlich vieles berichten, Frau Dr. Karlinger, über die schon sehr eigene Art und Weise, wie die heilige Hildegard uns etwas mitteilt, uns über die Eigenarten der Kräuter aufklärt. Sagen Sie, wie lange wird denn die Hildegard-Medizin in der ärztlichen Alltagspraxis eigentlich mittlerweile schon erprobt? Auf welchen Zeitraum können wir da zurückschauen?
Hat eigentlich mit Dr. Herzger begonnen, der in den 60er Jahren auch selber sich um Übersetzungen bemüht hat in seiner Praxis, in am Bodensee versucht hat. Er stammte an sich aus Gastein, diese Hildegard Pflanzenheilkunde umzusetzen auf unsere moderne Medizin, sich sehr auch bemüht hat, und das ist uns heute noch eine große Hilfe, die Zusammenhänge zu zeigen, wie sie eigentlich in der Wissenschaft bestätigt werden.
Und der Dr. Herzger ist da weiterhin sozusagen der Pionier dieser
gewesen. Er ist leider Ende der, ich glaube, 97 gestorben, hat aber eine Serie von Büchern verfasst, die eigentlich immer noch sehr, sehr ausschlaggebend sind, und inzwischen haben sich viele Ärzte und Heilpraktiker mit dieser Heilkunde nach Hildegard von Bingen, so nenne ich es, beschäftigt, und ich selber bin jetzt 12 Jahre in der Praxis und bin nach wie vor fasziniert, was man alles damit machen kann.
Und diese Rezepturen, die wir dann nachher noch anschauen werden, also über jetzt einzelne Kräuter und Gewürze, das, was Sie auch dann wirklich weiterverwenden und auch Patienten verschreiben oder zumindest empfehlen, da können Sie nun auch sagen, das ist erprobt und das hilft auch wirklich.
Ja, genau.
Und verbinden Sie da Hildegard-Medizin dann auch mit Allgemeinmedizin, oder wie gehen Sie da in Ihrem Alltag vor?
Also ich bin für mich froh, dass ich die schulmedizinische Basis habe natürlich, vor allem von der Diagnostik ist es primär wichtig, mal sich ausrichten zu können. Und das Faszinierende ist, dass man die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde, auch im Zweifelsfall kombinieren kann mit der sogenannten bösen Chemie. Für mich ist sie nicht böse, wir brauchen auch die chemischen Mittel, aber sehr, sehr oft kann man sowohl über Pflanzenheilmittel oder auch über die Ernährung, wo man die Pflanzen mit aufbereitet, wirklich Gesundheit unterstützen bzw. Krankheiten verändern und sich eine ganze Menge an Chemie sparen damit.
Das ist doch schon mal ein guter Ausblick. Und wer einen Garten hat, der kann jetzt besonders seine Ohren spitzen. Denn folgende Kräuter wollen wir heute mal so ein bisschen ins Visier nehmen. Den Isop, den Salbei, das Bohnenkraut, Wermut, Fenchel, Meisterwurz und auch noch die Minzen. Ja, fangen wir doch einfach mit dem Isop mal an. Da heißt es ja schon im Psalm 51, besprenge mich mit Isop, so werde ich rein, wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Na, das ist doch ein schöner Auftakt. Mhm. Aber Isop, das ist auch bekannt unter dem gewöhnlichen Bezeichnung als Eisenkraut, oder?
Nein, der Isop ist nicht das Eisenkraut. Mhm. Das Eisenkraut schaut, na, hat auch andere Blätter, wächst vor allem im Wald. Isop ist noch als Bienenkraut bekannt, auch als Gewürz oder Duft. Isop ist eigentlich eine Pflanze, die aus dem östlichen Mittelmeer, also vermutlich aus dem griechischen Raum stammt, ist eben, wie Sie sagen, vom Psalm eine uralte Kultur, Kräuter- und Heilpflanze, die schon bei Karl dem Großen empfohlen wurde, in den Heilgärten der vor allem Benediktinerklöster anzubauen, und ist bei uns schon sehr lange heimisch, genau weiß man es nicht, kommt viel in den Gärten vor, manche wissen gar nicht, was sie da für einen Schatz haben, verwildert allerdings auch, das heißt, man findet den Isop ab und zu auch in der freien Natur. Das ist eine ganz gute Gewürz- und auch Bienenfutterpflanze, winterfest, so ein Halbstrauch mit kleinen kurzen Trieben, und ich liebe den Isop unter anderem, weil er so schön blüht, so ähnlich wie Lavendel, also in dunkelblau-violetten Farben, ist einfach eine hübsche Pflanze.
Das kommt noch dazu, dass es auch hübsch anzuschauen ist und sich unter Umständen auch ganz ordentlich im Garten ausbreitet, oder?
Ja.
Die muss man dann auch mal zurückstutzen.
Mhm. Für den Isop braucht man Platz ein bisschen, er mag gern sonnig, ist sonst eher unkompliziert im Großen und Ganzen, wächst also fast überall, und muss man dann im Herbst deutlich zurückstutzen, sonst verwuchert er.
Hm. Und wenn, wie ich es gelesen habe, also der volkstümliche Name irrtümlicherweise Eisenkraut ist, also das hat damit nichts zu tun.
Isop und Eisenkraut sind nichts zu tun, das Eisenkraut.
Und auch Josefskraut oder Eisewig oder so, das.
Also in meinem gescheiten Pflanzenbuch, das jetzt nicht auf Hildegard zurückgeht, steht nur das Söppli steht noch dabei, würde es heißen, während das Eisenkraut ist eigentlich die Verbene, die ja auch in vielen Tees vorkommt.
Aber der Isop an sich ist eher so, kann man sagen, eine vergessene Pflanze, ein vergessenes Kraut?
Eigentlich ja, das stimmt.
Welche Heilwirkung hat denn der Isop? Also bei der Hildegard nimmt er einen hohen Stellenwert ein.
Ja, Isop ist eine ganz wichtige Pflanze. Allgemein sagt man eben nach, gute Wirkung bei Magen-Darm-Störungen, Appetit anregend, aufpassen für die, die hier da Probleme haben, nicht zu viel verwenden. Bei Hildegard, und das gefällt mir bei ihr so, da ist also immer der Bogen zum Seelischen. Hildegard sagt, primär die Leber ist das Organ, das geschädigt wird von Trauer, Ärger, Zorn, eigentlich Stressorgan. Also wenn der Zorn schädigt, wenn er immer wieder kommt, die Leber, und sie sagt, man sollte, damit eben der Zorn nicht die Leber schädigt, Isop einfach mit Hühnchen mitkochen, das kann man als das getrocknete Kraut oder auch das frische verwenden, egal ob man Hühnchen würzt und in der Pfanne dünstet oder ob man Hühnchensuppe macht. Und das soll man auch mit dem Isop dazu essen, damit die Leber gestärkt wird. Ansonsten sagt sie, dass der ganze Oberbauch, sprich also die Eingeweideorgane, Magen, vor allem der Magen auch, und die Leber durch den gekochten Isop gereinigt werden. Also ein Isop sollte man eigentlich immer mitkochen. Nicht einfach so drüber streuen, sondern im Gemüse oder im Süppchen einfach mitkochen.
Mhm. Und wie kocht man den mit? Also muss man den vorher dann trocknen oder nimmt man da die Blätter?
Der
oder?
Lässt sich sehr gut trocknen, den erntet man also, wenn er gerade in Blüte geht am besten, kann man sind ganz kleine zarte Blättchen und auch kleine Blüten, das trocknet man noch am Zweig und rebelt es dann einfach ab. Das geht, lässt sich sehr gut machen, und getrocknet hält er auch dann unproblematisch, und davon nimmt man, ja, er ist vom Geschmack her nämlich nicht so intensiv, kann man ruhig für Suppe, kann man halb Teelöffel nehmen vom Isopkraut, wenn man nur ein bisschen Fleisch würzt oder so, damit entsprechend weniger. Ist aber jetzt nicht was extra vorschmeckt und wo die ganze Familie sagt, oh ja, was hast du da Gesundes gekocht, muss man aufpassen, dass es nicht zu gesund schmeckt. Isop ist ein ganz ein gut verwendbares Kraut. Ganz ulkig ist noch, da freuen sich meine Patienten immer, man kann eben, um die Leber zu entlasten, die blühenden Zweigchen, so 2-3 Zweigerl in eine Flasche Wein ansetzen. Sie schreibt, bis der Wein den Geschmack angenommen hat. Das gibt ein ganz zartes, gutes Aroma, braucht auch nicht lang, vielleicht ja, 24 Stunden, länger braucht es im Schnitt nicht. Und dann soll man diesen Wein natürlich in kleinen Mengen zum Essen trinken. Da lachen die Patienten, sagen, oh, der erste Doktor, der mir Wein für die Leber verschreibt. Aber muss man natürlich dran denken, das richtige Maß, nicht literweise.
Also Traurigkeit sieht die heilige Hildegard hier als Ursache für den Leberschaden oder für Magen-Darm-Schäden. Und da empfiehlt sie auch den Isop mit Hühnchen gekocht. Aber wenn man sich das jetzt so durchliest und sich das anhört, da denkt man ja, also kann ja nicht sein, dass ich jetzt jeden Tag Hühnchen mit Isop essen soll.
Nein, das sicher nicht. Es gibt interessanterweise in Amerika Kliniken, die gerade bei chronisch Kranken möglichst oft Hühnchensuppe anbieten. Das heißt, es würde auch schon die Hühnerbrühe, wo der Isop mitgekocht ist, reichen. Und das könnte man schon einmal eine Zeit lang machen, jeden Tag so ein Schälchen Hühnersuppe essen vor dem Essen. Das wärmt den Magen und hilft entgiften. Das heutzutage, wo man was einfrieren kann, ist das ja überhaupt kein Problem. Und sonst, ich denke, jeder merkt, wie sehr ihn der Zorn plagt oder auch das Leid plagt. Und wir sagen ja nicht umsonst, da ist mir was über die Leber gelaufen oder mir geht die Galle über, wenn ich ja mehr als genug habe. Und in der Zeit ist es dann wirklich sinnvoll, dass man ab und zu Isop-Hühnchen auf die Speisekarte bringt.
Isop-Hühnchen oder hat jetzt der Isop als Kraut gekocht dann die gleiche Wirkung?
Als Kraut auch, schreibt sie, also mitgekocht im Mus, damit meint sie eher Gemüse, hat er auch eine entgiftende Wirkung, vor allem für die Leber.
Und dann gibt es noch das Isop-Elixier. Da steht dann davon, dass man das aufkochen soll und dann soll man das im Winter 9 Tage und ebenso viele Nächte unter der Erde vergraben. Na bitte, also.
Das ist das Schwierige dran. Das geht also wirklich nur, wenn man einen eigenen Garten hat. Sie sagt, diese also kühlende und feuchte Wirkung, und ich nehme an, ich habe das, muss ich sagen, selber noch nicht gemacht, man soll ein Tongefäß nehmen und das man dann im Garten vergräbt. Das heißt also, muss ja nur bedeckt sein mit Erde, nicht wenn es tief friert, weil dann zerreißt das Ganze, aber im Winter rein, man kann es im Winter länger, im Sommer kürzer, schreibt sie. Also im Winter glaube ich 9 Tage, im Sommer 5-6 Tage. Das ist so ein, ja, Art Mazerieren nennt man das, also dass sich die Kräuter mit dem Honig auflösen. Und das ist ein ganz spezielles Mittel bei Leber-Lungen-Erkrankung. Ist also jetzt nicht was, was jeder Haushalt braucht, sondern was ein Mittel ist, das man ergänzen kann, wenn Leber und oder Lunge erkrankt ist. Wobei ganz interessant, das ist eines dieser Rezepte, wo Hildegard dazu schreibt, es heilt, nisi Deus nolit, es sei denn Gott will nicht. Das hat sie bei einigen Mitteln, dass sie sagt, Erkrankung kann einfach auch eine sozusagen eine Zumutung sein, weil Gott mit uns was vorhat.
Gut, das müssen wir dann akzeptieren. Aber die Tatsache, dass man das nur in der Erde vergraben soll, das klingt ja schon ein bisschen ja mythologisch fast, ein bisschen nach Zauberei oder.
Das ist es sicher nicht, aber ich bin also sicher, durch diese gleichmäßige Feuchte, das kann man ja bei verschiedenen Heilmitteln immer wieder beobachten, dass wir wissen schon allein, dass es nicht egal ist, ob ich es in einem Blechnapf oder in einem Glasgefäß aufhebe, weil sich die Pflanzen verändern und dieses Aufheben sozusagen, also Eingraben in die Erde hat wohl die Wirkung, dass durch diese gleichmäßige Feuchtkühle, früher hat man ja zum Konservieren in den alten Kellern so den untersten Keller gehabt hat, wo Sand war oder ein bisschen Erde und wo man dann bestimmte Wurzelgemüse sehr, sehr gut lagern hat können. Kartoffelkeller hat das bei uns in Bayern geheißen. Und ich denke, das hat eine ähnliche Wirkung gehabt, dass also zumindest die Kraft der Pflanze erhalten bleibt, beziehungsweise sich stabilisiert.
Also für all diejenigen, die zu emotionalen Ausbrüchen neigen, vielleicht auch sehr dem Zorn zu neigen, da schädigt, wie gesagt, die Leber, wie Sie sagen, und die Leber ist das Stressorgan. Deshalb, also wer auch hier bei einem Garten verfügt und seine Aggressionen im Garten vielleicht auch gerne abbauen möchte, wo kann er denn dann den Isop am besten anpflanzen?
Der Isop ist eine Pflanze, die man im Frühjahr jetzt problemlos auf Bauernmärkten kriegt oder lässt sich auch teilen, wenn der Nachbar einen Isop hat und gut aufgelegt ist, kann man da gehen und sagen, bitte kannst du mir da ein Stückchen abstechen. Er braucht an sich keine besondere Erde, hat's gern sonnig, fängt dann schon im Juni zu blühen an und blüht oft bis in September rein, blüht relativ lang und braucht gar keine spezielle Pflege, ist also eine sehr dankbare Pflanze, kann man auch zwischen anderen Kräutern genauso wie zwischen Blumen setzen, weil es eben auch eine hübsche Pflanze ist noch dazu. Ernten sollte man ihn allerdings, wenn man ihn trocknen will, wie alle Pflanzen, die man trocknen will, um den Neumond rum, weil beim Vollmond ist der ganze Saft in der Pflanze, dann trocknet nicht richtig. Also gilt für alle Kräuter grundsätzlich, wenn man ihn ernten und trocknen, wenn man frisch verwenden will, kann man ihn immer nehmen. Aber wenn man ihn ernten und trocknen will, dann sollte man so plus minus Neumond und drumherum machen.
Gut, aber was den Isop anbelangt, also eine einfache, eine unkomplizierte Pflanze, die auch noch wirklich sich ganz schön im Garten ausmacht mit ihren lila blühenden Blüten. Wenn man in ein normales Lexikon schaut, in ein Kräuterbuch, dann findet man unter Heilwirkung dann auch noch, dass der Isop gut ist bei chronischer Bronchitis, bei Asthma, Bronchiale oder auch eben, dass das eine sehr stark entzündungshemmende, schweißhemmende, menstruationsfördernde Wirkung hat oder auch die Galle fördert. Ist das so auch übereinstimmend mit der Hildegard?
Ja, das ist das, was in der Schulmedizin uns oft komisch anmutet, dass sie diese Zusammenhänge Leber-Lunge sieht. Und das würde dazu passen, also entzündungshemmend und eben gerade die Lunge bzw. die Bronchien mit entzündungshemmend beeinflusst.
Gut, dann haben wir uns ja jetzt schon richtig lange aufgehalten beim Isop, aber das ist auch eine...
Das darf sein, das ist er wert.
Das ist er auch wert. Gehen wir mal weiter zum nächsten Lippenblütler, dem Salbei. Lippenblüter, hat das eine Bedeutung, dass jetzt viele Kräuter hier Lippenblütler sind, die Sie auch ausgesucht haben?
Es finden sich grundsätzlich unter den Lippenblütlern sehr, sehr viel Heilpflanzen. Bin ich jetzt zu wenig Botaniker, um da den großen Bogen zu ziehen, ob die Lippenblütler grundsätzlich sozusagen entzündungshemmende, verdauungsfördernde Wirkung haben, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber Sie haben recht, es sind also unter den Heilpflanzen sehr, sehr viel Lippenblütler dabei.
Und der Salbei ist schon ein Gewürz, was bei uns schon häufiger anzutreffen ist. Der eine zusammenziehende, eine desinfizierende Wirkung hat. Wir kennen ihn wahrscheinlich alle von als ein bekanntes Mittel gegen Halsschmerzen.
Ja.
Wie sieht die Hildegard den Salbei?
Der Salbei ist das Mittel gegen überfließende Säfte, sagt sie. Das heißt, der Schnupfen ist ein überfließender Saft, der Schweiß ist natürlich ein überfließender Saft, kann theoretisch auch bis zur Blasenentzündung gehen, wenn es also unfreiwillig tröpfelt, wenn die Entzündung groß ist. Auch da kann man den Salbei einsetzen. Und sie schreibt, er ist sehr gut gegen die Toxihumores, eigentlich gegen die Umweltgifte. Bei Hildegard kann man den Salbei entweder direkt verwenden, also ein Blättchen, kleines Blättchen, wenn er frisch ist, kauen und essen. Man kann ihn als Gewürz zu Speisen dazugeben, man kann ihn in Wein kochen. Und zwar sagt sie, bei Rheumatikern, die entgiftet werden sollen, auch da trifft es wohl eher die, die schnell schwitzen, Nachtschweiß haben eventuell oder die überhaupt sagen, wenn ich mich nur ein bisschen anstrenge, dann schwitze ich schon. Der Schweiß ist ja auch ein Versuch des Körpers zu entgiften. Dann soll man Salbeiblätter in Wein kochen oder wenn der Patient zu Übergewicht neigt, nur Salbeitee trinken. Dann hat der Wein zu viel Kalorien sozusagen.
Also eben hier vor allem angewendet wird dann der Tee oder der Salbeiwein. Oder auch als Gewürz?
Oder auch als Gewürz, sehr gut, sowohl zum Mitkochen als auch, also wenn man ihn frisch im Garten hat, kann man ruhig mal jeden Tag so ein Blättchen kauen und essen, weil er eben entgiften hilft.
Und im Besonderen steht dann bei der heiligen Hildegard noch etwas zum Magengeschwür. Sie schreibt da, wenn zusammengeballte und giftige Fehlsäfte im Menschen Überhand genommen haben und ihn dazu bringen, zeitweise Blut zu spucken und zu erbrechen, dann soll er zunächst keine Medizin anwenden und so weiter. Das heißt, auch tatsächlich beim Magengeschwür.
Ja, ist ganz interessant, dass sie sagt, aber zuerst mal Ruhe lassen, nicht gleich sozusagen, wie man es bei uns leider oft viel zu schnell macht, sofort zum Doktor rennen, das Doktor gehen ist gut natürlich und ein Mittel und dann muss das gleich vorbei sein, sondern man soll einfach mal Ruhe geben, dem Magen, beim Magengeschwür. Wenn es blutet, ist es natürlich etwas, was in ärztliche Behandlung gehört, gar überhaupt keine Frage. Erstmal Ruhe geben und dann der Salbei, weil er adstringierende Wirkung hat, das ist nachgewiesen, hilft er auch sozusagen die Magenschleimhaut zu regenerieren. Vor allem die ätherischen Öle, die bei im Salbei wirken, die kann man da sehr gut anwenden.
Vielleicht eine Frage noch. Sie hatten das ja gerade schon erwähnt, dass der Salbei auch bei Blasenentzündungen hilft und wirkt. Dann steht bei der Hildegard, dass man den Salbei in Wasser kochen soll. Also nicht nur aufgießen und abseihen, sondern richtig kochen.
Genau, in dem Fall soll man im Wasser kochen und aber dann nur in kleinen Mengen trinken. Da trinkt man also nicht einen Liter davon, sondern so 2-3 Mal ein kleines Tässchen.
Wenn man ihn jetzt in der Küche verwendet, muss man da vorsichtig sein? Oder Salbei passt immer sehr gut zu Kartoffeln, vielleicht auch zu Ofenkartoffeln?
Ja, genau, schmeckt mal ganz gut. Interessanterweise in einem alten Kräuterbuch steht, verlängert die Haltbarkeit der Speisen. Also er hat da wohl auch eine günstige Wirkung, dass die Speisen nicht so schnell überständig werden. Man kann sehr, sehr gut Salbei in kleinen Mengen zu Soßen und zu Fleisch dazugeben, auch allgemein unterstützend eben von der entgiftenden Wirkung, beziehungsweise ganz köstlich sind ja diese an sich frittierten Salbeiblätter, die man oft zu Fleisch dazu bekommt. Das macht halt viel Arbeit, die also in Pfannkuchenteig tauchen, diese Salbeiblätter, und dann im Fett kurz rausbraten. Ist natürlich eine köstliche Beilage und man kann damit so ganz fein die Gesundheitswirkung mit unterstützen.
Frittierte Salbeiblätter, na, wem läuft denn da nicht schon das Wasser im Mund zusammen? Ja, und welchen Standort bevorzugt denn der Salbei im Garten?
Salbei ist unkompliziert. Es gibt inzwischen die verschiedensten Salbeiarten zwischen Ananassalbei und Orangensalbei. Er ist eigentlich ziemlich pflegeleicht, mag es nicht zu trocken, also nicht unbedingt auf sandigen Boden, aber sonst, er ist winterhart, er hat vor allem bis spät in den Herbst rein, wenn nicht gleich der Frost kommt, die Blätter noch zu verwenden drauf und kommt im Frühjahr auch relativ bald wieder. Man kann ihn eigentlich zu allen anderen Pflanzen dazu geben, Heilpflanzen, also ins Kräuterbeet passt er. Er wird relativ hoch, doch so im Schnitt, ja, 30, 40 Zentimeter, je nachdem. Also er braucht schon ein bisschen Platz. Es gab schon im 16. Jahrhundert ein Buch über, 400-seitiges Buch über die verschiedenen Salbeiarten. Also da bin ich oft überfragt, wenn es heißt, ja, welcher ist denn der beste? Ich denke, ausprobieren. Und das, was ganz wichtig ist, wenn man Garten hat, dass man sowas eben frisch zur Verfügung hat.
Gut, also auch der Salbei ist unkompliziert im Garten und auch erst winterhart und breitet sich eigentlich auch ganz gut aus. Ja, kommen wir zum nächsten Kraut, dem Bohnenkraut. Das wird auch von Hildegard von Bingen erwähnt, auch von Albertus Magnus schon erwähnt. Und auch schon die Griechen schrieben dem Bohnenkraut aphrodisierende Kräfte zu.
Ja, das Bohnenkraut ist leider eher jetzt in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen das Stiefkind im Garten geworden. Früher, gerade im Mittelalter, war ja der Pfeffer extrem teuer. Also der Pfeffer war so fast so teuer wie Gold, weil er bei uns nicht wächst und aus dem fernen Osten eingeführt werden musste. Bohnenkraut heißt auch das Pfefferkraut und man kann es eben zum Würzen gut verwenden, wenn man pfeffrige Anteile dazu haben will. Wurde auch vor allem bei Benediktinern in den Klostergärten angesetzt ist eine Pflanze, die man vielleicht heute am ehesten noch eben zum Einmachen von Sprichbohnen oder sowas verwendet. Bei Hildegard ist ganz interessant, sie sagt, so wie es auch die chinesische Medizin beschreibt, das Bohnenkraut ist warm und feucht. An dem kann man sich ein bisschen orientieren, zu welchen Anlässen man das verwenden soll. Es stärkt das schwache Herz und den kranken Magen. Also ist ein Mittel, das sozusagen nicht jetzt für speziell eine Erkrankung, sondern allgemein kräftigend wirkt und ist das, was ich bei Hildegard so schätze, ist einer der Frohmacher. Sie sagt, dass den traurigen Sinn putzt raus. In Zeiten, wo die Depressionen zunehmen, denke ich, könnten wir wirklich einen Teil davon über die Ernährung positivieren, das heißt ein bisschen entlasten. Und noch dazu, es klärt die Augen. Das heißt, für alle, die eine schlechte Durchblutung haben, das hängt jetzt wieder mit dem Magen zusammen. Der schwache, kranke Magen bringt nicht die Energie auf, sozusagen für eine gute Augendurchblutung. Und dadurch, wenn man den Magen stärkt, in dem Fall steht speziell im Text, dass es die Augen auch klärt.
Also da haben wir, wenn Sie sagen, das Bohnenkraut hat eine frohmachende Wirkung, hier auch wieder einen Bezug zum Aesop, also zum Leberleiden, dass nun die Frage ist, ob es zuerst da war oder die Traurigkeit zuerst da war, wie das die heilige Hildegard beschreibt. Die Frage ist nur, dass wir da nicht so in Konflikt kommen und jetzt voller Überschwang meinen, oh Mann, jetzt legen uns die Kräuter mal da alle an und jetzt werden die da ins Essen reingemacht und dass man entsprechend umgeht. Gut, Bohnenkraut, sagen Sie, hat ein bisschen so einen pfeffrigen Geschmack. Ja. Also so setzt man ihn dann ein. Aber kann man jetzt den Aesop mit dem Bohnenkraut so ohne weiteres dann auch mischen und vielleicht kommen nachher noch andere dazu, dass man dann hat man noch den Galgant vielleicht und den Quendel und den Bertram und denkt, oh, das will ich auch alles immer, soll das am besten jeden Tag irgendwo ins Essen reinkommen, also dass man da jetzt nichts übertreibt.
Ja, Frau Engert, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Es gibt nämlich genug, die sagen, je mehr, desto gesünder, und das stimmt sicher nicht. Wichtig ist, dass man wissen, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, zum Beispiel Leber, Magen zu stärken und auch die Psyche ein bisschen aufzupäppeln. Wichtig ist aber, dass man das jedes für sich einmal gezielt einsetzt. Das heißt, einen Tag das, einen anderen Tag das, auch je nachdem, wie es dazu passt, nicht. Wie Sie sagen, habe ich auch schon gehabt, eine Frau, die hat das alles in einem Gläschen zusammengemischt und hat gesagt, ja, und das gebe ich jetzt jeden Tag über die Speisen, sage ich. Genau das will Hildegard eigentlich nicht.
Also schon bei dem.
Sondern das Bohnenkraut eignet sich vor allem bei deftigen Speisen, hat man es früher auch mehr verwendet. Also wenn es mal einen Braten gibt am Wochenende oder so, oder etwas Speisen, die ein bisschen fetter sind, da hilft das Bohnenkraut eben, den Magen zur Verdauung anzuregen. Nach Hildegard sollte man es eigentlich nicht mitkochen, sondern nur getrocknet oder auch die feingeschnittenen Blättchen übers Essen drüber streuen. Das kann man also gut machen, sowohl bei einer Gemüsepfanne oder auch, wenn man so eine sogenannte Hausmannskost serviert, dann kann man das einfach ein bisschen zum Schluss drüber streuen oder noch über den Salat geben. Dann unterstützt es ganz gut die Verdauung, hilft also, dass es die Nahrungsmittel nicht endlos wo verklumpen sozusagen, sondern dass sich da einiges an Verdauungssäften aktiviert. Kann man im Prinzip nicht überdosieren, also Nebenwirkungen gibt es in dem Sinn nicht.
Gut, also zu merken wäre dann, also das Bohnenkraut nicht mitzukochen, im Gegensatz zum Aesop.
Ja.
Und man kann es also frisch rüberstreuen. Jetzt habe ich noch gelesen, dass das auch gegen Husten und gegen Verschleimung der Bronchien wirkt. Und noch eine zweite Anmerkung habe ich gefunden, dass es hilft bei Schwellungen, gegen Schwellungen und Wespenstiche. Das interessiert mich jetzt natürlich ganz besonders, weil ich immer so ein paar Kinder über die Wiese jagen sehe und hinter dem Klee nicht immer herkomme und schon so manche Elefantenfüße behandeln musste aufgrund von Wespenstichen.
Habe ich Bohnenkraut also in dem Sinn nicht, dann nehme ich, wenn, dann die Wegerichblätter, die sowohl antibiotisch wie auch entzündungshemmend und abschwellend sind. Breitwegerich oder Spitzwegerich ist dann fast egal. Breitwegerich findet man bei uns öfters. Das ist also bei Insektenstichen fast noch stärker wirksam. Es gibt auch schon fertig die Wegerich-Tinktur, die man also dann bereit haben kann, um sämtliche Kinder von den ekelhaften Schwellungen zu befreien.
Gut, also
aber ich selber habe ein Bohnenkraut, ich weiß zwar, dass zwar beschrieben wird, aber in der Richtung keine Erfahrung. Allerdings wird es noch beschrieben auch als Badezusatz, also mit kochendem Wasser übergießen und dem Vollbad zusetzen, hat es vermutlich auch eben so eine entzündungshemmende, abschwellende Wirkung.
Schön, dann kommen wir mal zum Wermut. Auch der nimmt, glaube ich, in der Hildegard-Heilkunde eine große Bedeutung ein. Allerdings ist mir jetzt noch gar nicht so bekannt, dass man den auch selber so richtig anpflanzen kann. Also bei Hildegard heißt es ja, dass es so das Regenerations- und leistungssteigernde Wirkung hat, der Wermut. Also das Wermut-Elixier, der wichtigste Meister gegen alle Erschöpfung.
Ja. Mensch. Genau, also der Wermut ist bei Hildegard fast, ich möchte sagen, wie ein Konstitutionsmittel, würde die Homöopathie sagen, sein allgemeines Kräftigungsmittel, wächst im Garten eigentlich wechselnd. Ich bin also jetzt nicht ganz sicher, er braucht auf alle Fälle genügend Feuchtigkeit, ist auch winterhart im Grund, ist verholzt gerne, wird so bis zum halben Meter hoch und ist leider auch kaum mehr in den Kräutergärten zu finden. Ich weiß nicht warum, ob es so schwierig ist, ihn durchzubringen. Bei mir wächst er also problemlos und kommt jedes Frühjahr rechtzeitig zur sogenannten Maikur. Hildegard beschreibt ja, man sollte beim ersten Vollmond im Mai den Wermut schneiden, also die Blätter schneiden und entsaften und dann Wein mit Honig kochen und diesen Wermutsaft dazu gießen. Und das ist die berühmte Frühjahrs Wermutkur oder Maikur, wie es auch verwendet wird, wo man von Mai bis Oktober jeden dritten Tag nüchtern von diesem Wermutwein ein Stamperl, also ein Likörgläschen trinken sollte. Da steht es ganz toll im Text, es stärkt das Herz, es reinigt die Lunge, es unterstützt die Niere, vertreibt die Melanche, das was melancholisch macht, da haben wir jetzt auch wieder so ein bisschen den Frohmacher dabei. Es klärt die Augen, macht eine gute Verdauung, ja, das wissen wir von den Bitterstoffen und ja, wirkt praktisch also für die ganzen wichtigen Organe.
Mhm. Ist das denn jetzt realistisch, dass man sich das selber brauen kann, wenn man das jetzt kurmäßig von Mai bis Oktober machen wollte?
Ja.
Also ich weiß nicht genau, was jetzt so eine Flasche kostet, wenn man sie bestellt über Jura in Konstanz oder andere einen anderen Versand, der Hildegard Heilkunde zur Verfügung stellt. Aber wahrscheinlich ist es ja schwierig, dass man das nun von der Krankenkasse verschrieben und bezahlt bekommt, oder?
Es sind nur bestimmte, also ich weiß nicht jetzt, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich sind es nur Zusatzversicherungen, die diese Mittel auch bezahlen, die allgemeine Krankenkasse akzeptiert das nicht, aber einen Wermut kann man wirklich sehr gut selber machen.
Mhm. Was für Mengen an Kraut braucht man denn da? Oder macht man das dann peu à peu und immer wieder?
Nein, wenn man zwei Stücke im Garten hat und die einigermaßen gut beisammen sind, kann man da also leicht 8 bis 10 Flaschen Wermut-Elixier zubereiten. Und zwar, man schneidet wirklich nahezu alle Blätter, halt nicht ganz kahl schneiden. Die Wermutblätter sind ja so sehr saftige, lappige, wenn man es von unten anschaut, leicht silbrig. Tut das durch einen Entsafter durch und dann, also ich kriege das locker zusammen. Pro Flasche Wein braucht man ungefähr 30 Milliliter Wermutsaft. Man nimmt also den Wein, kocht den mit Honig auf, auch da ist Geschmackssache, wie viel, wie wenig Honig man braucht. Ich sage so, im Schnitt 100 Gramm Honig pro Flasche Wein. Wer es ein bisschen süßer mag, kann ein bisschen mehr nehmen. Ist bei Hildegard keine genaue Angabe. Die mit dem Honig eher sparsam sind, können auch weniger nehmen. Er hält nur dann nicht so lang. Kocht also den Wein mit Honig auf und gießt den Wermutsaft nur dazu. Das ist alles. Ist also nicht aufwendig. Das Einzige ist, dass der Wermut so faserige Blätter hat und das Reinigen von der Saftmaschine ist dann ein bisschen mühsam, muss man halt dann mit der Reinigungsbürste drüber gehen, dass man diese Blätter wieder wegkriegt. Mhm. Man kriegt auch noch oft die Wermut-Urtinktur, die man auch verwenden könnte.
Also die Urtinktur sich besorgen und genau. Dann den Wein ansetzen genau. Und selber kochen. Mhm. Und Sie sagen so 18 Flaschen, das würde dann so reichen?
Also das reicht leicht. Im Schnitt braucht man, ich glaube, in der Kurpackung, wie sie über die Vertriebe angegeben wird, sind 8 Halbliter Flaschen, also 4 Liter für eine Saison werden da angeboten. Braucht man meistens nicht einmal alle. Also ich habe die Erfahrung gemacht, im Schnitt reichen 6 Flaschen.
Und das sind Halbliterflaschen, wie Sie sagen? Das
sind Halbliterflaschen.
Ja, wird der Wermut noch anderweitig, auch in der Küche oder so eingesetzt?
Der Wermut ist also ein Bitterstoffträger, der als allgemein Magen-Darm-Galle-Tee sehr oft verwendet wird, ist auch appetitanregend. Gerade die Bitterstoffe sind ja sehr gut, um die Verdauungssäfte zu aktivieren, zu lösen. Vor allem auch bei fetten Speisen oder das Gefühl, es liegt einem alles im Magen, da zahlt sich so ein Wermut-Tee mal aus. Wirken tun die Bitterstoffe auf diese ganzen Verdauungssäfte. Beim Wermut gibt es allerdings eine Gegenanzeige, nicht in der Schwangerschaft. Das wäre wichtig, weil da die Wirkung sichtlich sehr intensiv ist. Früher hat es ja einen grauslichen Schnaps gegeben, wo es auch Vergiftungen gegeben hat. Gerade mal überlegen, wie das...
Jedenfalls nicht in der Schwangerschaft.
Nicht in der Schwangerschaft. Das wäre, was bei den anderen Gewürzen nicht ist, aber beim Wermut muss man dazu sagen, nicht in der Schwangerschaft anwenden.
Gut. Ja, an dieser Stelle darf ich auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, einladen, wenn Sie eine Frage haben zu unserem Thema heute, die Heilkraft der Kräuter und Gewürze aus dem Garten. Mit Dr. Felicitas Karlinger, sie ist Ärztin für Allgemein- und Heilgartenmedizin und heute zugeschaltet aus Bludenz in Österreich. Nach der Musik geht es dann hier gleich weiter mit unserem Thema und dann wollen wir auch noch uns beschäftigen mit Fenchel, Meisterwurz und Minzen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Heilkraft der Kräuter und Gewürze, das ist das Thema, mit dem wir uns heute mit Dr. Felicitas Karlinger, sie ist Ärztin für Heilgartenmedizin und Allgemeinmedizin, heute beschäftigen. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung. Ja, wir wollten eigentlich hier an dieser Stelle mit dem Fenchel weitermachen, das wird uns sicherlich noch gelingen. Aber ich höre, dass es sehr viele Anfragen gibt und deshalb möchte ich diese zuerst berücksichtigen und darf am Telefon Frau Bayer aus Oberbayern begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Elfriede Bayer. Ich hätte eine Frage an Frau Dr. Karlinger und zwar mit dem Wermutsaft, also den Wermutwein. Ich mache ihn selber.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, ich kriege mehr Magensäure. Ich habe mit der Magensäure sowieso Probleme. Mhm. Und wenn ich den trinke, also ich finde, dass man nicht, also mir geht es besser, aber von der Magensäure her habe ich ein bisschen ein Problem.
Ja, das wird der Honig machen, der ein bisschen reizt. Aha. Von der Süßigkeit her. Aha. Und wenn Sie ihn selber machen, schauen Sie, dass eher wenig, lieber kleine Flaschen abfüllen, dann verbrauchen sich die schnelle und lieber Aha. nur 50 bis 80 Gramm Honig dazugeben, dann geht es besser.
Ah ja, aber mit den Bitterstoffen hat das nichts zu tun.
Da hat die Magensäure
das nein. angeregt, werden das nicht?
Nein.
Ah ja. Ihre Sendung ist immer wunderschön und sehr interessant.
Danke, das ist
vielen
ihr.
Dank. Vielen Dank. Wiederhören. Alles Gute nach Oberbayern. Ja, mit Frau Witt bin ich jetzt am Telefon verbunden aus Haag, auch in Oberbayern. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich hätte eine Frage zu dem Wermutwein und zwar, ich mache ihn auch selber, aber ich habe ein Problem mit dem Wermut, weil mir erfrieren im Winter regelmäßig einige meiner Wermutpflanzen und dann ist es auch so, weil Sie gesagt haben, nach dem ersten Vollmond im Mai, das schaffe ich nicht, weil da fängt der entweder gerade an zu treiben oder es sind schon die Blattläuse dran. Also ich habe mit dem Wermut einfach ein Problem und ich mache ihn halt dann ja entweder später oder ich kriege von irgendwo einen Saft her, wo das besser gelingt. Ist es jetzt ein Problem, wenn man das später macht? Also wenn man jetzt den Wein meinetwegen im Juni macht oder so?
Also der Mai hat ja so meistens fast zwei Vollmonde, entweder gleich Anfang und dann meistens Ende noch. Selten ist es, wenn er Mitte Mai ist, kriegt man es hin. So wie heuer, wo also Ende Mai, Anfang Juni der nächste Vollmond ist, müsste es bei Ihnen klappen. Dann ist er da schon im Saft. Ist natürlich, je nachdem wie hoch gelegen und relativ lang Schnee oder Frost, schiebt er, das stimmt schon, schiebt er erst langsam im Mai raus.
Mhm.
Also Anfang Juni geht es eventuell auch noch. Wenn man es im Sommer macht, dann hat er fast keinen Saft mehr, ist das Eigenartige.
Aha.
Also es ist wirklich da dieses erste in Saft schießen, da kriegt man meistens Saft raus. Wenn man es, ich hab's im Sommer auch schon probiert, aber da kriegt man nicht einmal mehr die Hälfte vom Saft aus den Blättern.
Aber auf die Heilwirkung wirkt sich das jetzt nicht aus, wenn man sagt, man macht es jetzt später, weil jetzt ist gerade so, dass es von der Menge her passen würde. Oder hat es auf die Heilwirkung
ich
auch?
Ich denke, es hat schon ein bisschen mindernde Wirkung, weil sozusagen die erste Grünkraft einmal drin ist.
Mhm.
Aber Sie können ohne weiteres, wenn Sie schauen, wenn's, ich sage immer nachbarlicher Austausch, wenn Sie einen Nachbarn haben, der sagt, mal, bei mir wächst das wie Unkraut, dann tut es einfach da ein bisschen austauschen. Dafür gibt es bei Ihnen vielleicht im Garten was, was der andere nicht hat.
Okay. Gut, danke. Wiederhören.
Dankeschön, wiederhören, Frau Witt. Weiter geht's mit dem Wermut, denn hier tauchte noch eine Frage auf, ob es ein Kraut gegen Bluthochdruck gibt. Und beim Wermut-Elixier heißt es ja auch, dass das gegen Arteriosklerose wirkt. Kann man dann auch sagen, dass es allgemein auch vorbeugend gegen oder schon bei vorhandenem Bluthochdruck?
Also vorbeugend ja, bei vorhandenem greift es nicht mehr genug, weil dann sozusagen schon der Druck im Kessel gestiegen ist. Vorbeugend ja, weil es also durch diese verdauungsaktivierende Wirkung hilft, die Blutfette zu senken und damit eben vorbeugend gegen Arteriosklerose und dieser Erkrankung, die unter anderem Bluthochdruck ist ja was sehr vielschichtiges und es gibt nicht ein Mittel gegen Bluthochdruck, sondern da muss man sowohl in der Ernährung ansetzen, am ehesten jetzt von den aus der Phytotherapie würde ich die Gewürznelken beim Bluthochdruck gleich einmal empfehlen, und zwar ein sogenanntes Nelkenwasser, Gewürznelken ein bisschen zermörsern, mit kaltem Wasser ansetzen und dieses Wasser jeden Tag trinken, so ein Achtel Liter. Das hilft, nach Hildegard sagt, es nimmt den Druck aus dem Kopf, wirkt etwas anregend auf die Niere, also aktiviert auch da die Entgiftung. Mit dem kann man ruhig beim Bluthochdruck dazu arbeiten, aber so ein reines Blutdruckmittel gibt es nicht.
Mhm. Gut, da muss man also genauer hinschauen, wie da die Umstände auch sind.
Ja.
Ja, jetzt bin ich mit einer weiteren Hörerin verbunden. Frau Kemmer hat auch eine Anfrage. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Frau Dr. Karlinger, ich möchte mal zu dem Maitrank fragen. Ich habe heuer die Entdeckung gemacht im Reformhaus, einen naturreinen Heilpflanzensaft Wermut zu erkunden. Mhm. Ist es das Gleiche dann? Weil diese Dame, die mich beraten hat, hat gesagt, also der ist ohne Konservierungsstoffe, der ist frisch gepresst, Frischpresssaft, und kann man das nicht dann auch nehmen?
Ah, ja, dann ist es die sogenannte, wird auch oft als Urtinktur bezeichnet, dann den können Sie verwenden, aber wichtig ist, dass selber noch Wein mit Honig aufkochen und dann diesen Frischpresssaft dazugeben.
Ja, das habe ich gemacht, weil ich nämlich Diabetikerin bin und ich wollte nicht den ursprünglichen mit dem vielen Honig,
das
ich wollte ihn eben selber herstellen. Ne? Und dann habe ich zur Einnahme eben dieses Maitranks noch eine Frage. Das wird ja immer so unterschiedlich gehandhabt. Was sagen Sie? Ersten Tag einnehmen, einen Tag pausieren, dritten Tag wieder einnehmen?
Ja, also ich habe mich geeinigt, dass das einen Tag nehmen, einen Tag pausieren eine Möglichkeit ist. Da gibt es verschiedene Meinungen, was Hildegard mit dem dritten Tag meint. Also wenn man es biblisch sieht, ist also am Karfreitag die Kreuzigung, am Ostersonntag die Auferstehung, da wäre nur ein Tag dazwischen.
Ja.
Wenn man natürlich 1, 2, 3 zählt, wären zwei Tage dazwischen.
Ja, eben.
Also das kann ich jetzt nicht hundertprozentig verbürgen, aber es hat sich bewährt, dass man einen Tag nimmt, einen Tag aussetzt.
Ja, also, weil ich habe da auch schon mal nachgefragt, der eine sagt, sonst hat es die Wirkung nicht, wenn man zwei Tage aussitzt und jeder sagt es anders. Und da müsste man schon mal eine Regelung treffen, die dann auch für jeden die Gültigkeit hat. Ja. Aber ich würde es auch so machen, einen Tag nehmen, einen Tag passieren, dann wieder nehmen. Ja. Gell? Ich danke Ihnen.
Gerne. Danke für die Anfrage, dann verständigen wir uns zumindest für diese Sendung darauf, dass es so sein kann, einen Tag nehmen, einen Tag pausieren. Und dann wieder einnehmen, was das Wermut-Elixier anbelangt. Eine weitere Hörerin darf ich noch begrüßen, Frau Götzfried.
Grüß Gott. Grüß Gott, hier Frau Karlinger.
Grüß Gott.
Ich bin Mitglied bei Hildegards Reinigung. Und ich beziehe, aber meine Maikur, ich mache sie schon jahrelang und beziehe sie aber von der Apotheke und die bezieht sie von der Jura-Apotheke von Konstanz.
Ja.
Und aber bei der Hildegard-Vereinigung ist das Angebot viel teurer. Und die, da heißt es, das ist besser. Und ich weiß nicht, ob das genauso gut ist von der Jura. Das ist doch auch biologisch.
Ich würde sagen, es ist natürlich versucht, jede Firma zu sagen, meins ist das Allerbeste. Ich kann also selber ja persönlich nie Vergleiche gezogen, aber meines Wissens ist die Firma Jura verlässig in ihrer Produktion und sie können die Produkte ruhig verwenden.
Jawohl.
Gut, danke schön. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, abschließend möchte ich dann doch vielleicht noch ganz kurz auf den Fenchel zu sprechen kommen, weil als Galgant, Fencheltabletten oder überhaupt als Kraut genommen, Frau Dr. Karlinger, was können Sie da kurz zusammenfassend noch sagen?
Genau, werden wir vielleicht kurz machen. Der Fenchel ist eines der Hildegard-Mittel, die sagt, wie immer gegessen, hat er eine entkrampfende Wirkung, wirkt gut auf den Magen und damit auch auf die Augen. Und ist einer auch dieser Fröhlichmacher. Das ist für mich ganz wichtig, eben, dass man das mit einbauen kann. Fenchel wächst ja vor allem im Süden sehr viel, verwendet wird er vor allem als Tee, aber man kann auch sehr gut natürlich den Knollenfenchel, den Gemüsefenchel verwenden. Das Schwierige vielleicht, wenn man im Garten hat, diese Fenchelsamen reifen nicht auf einmal und da muss man also öfters ernten gehen, wenn man das reinbringen will. Beruhigend, auswurffördernd, gegen Blähungen gut einzusetzen und interessanterweise auch bei Kopfschmerzen, die aufgrund von schlechter Verdauung sind. Das ist ja diese Brücke, wenn der Darm nicht richtig entgiftet, schreibt auch Hildegard und das wissen wir, dass das zum Großteil nachweisbar ist, dann kommt es schneller zu Kopfschmerzen und da kann man also sozusagen primär mal auf einer anderen Ecke ansetzen, als Kopfwehmittel nehmen, nämlich den Fenchel einzusetzen.
Jetzt hat man ja beim Fenchel vor einiger Zeit mal gehört aus der schulmedizinischen Richtung, dass man den nicht dauerhaft einnehmen dürfe. Das hätte dann schädigende Wirkung. Was sagen Sie denn dazu?
Also ich bin grundsätzlich dagegen, dass man irgendwas dauerhaft automatisiert. Es ist also, mir sind keine besonders toxischen Wirkungen bekannt. Grundsätzlich bei Überdosierungen kann es zu Übelkeit kommen, aber also nichts Bewegendes. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, man soll mit allen Kräuter und Heilmitteln immer wieder mal absetzen, weil der Körper ja kein Automat ist, wo ich immer was reinschmeiße und dann klickt es und tut, sondern und das Feine ist ja, wir haben so vielerlei Kräuter, dass man abwechseln kann.
Zu guter Letzt, der Meisterwurz, ein leicht herzustellendes Mittel, wie schön, gilt als Universalfiebermittel. Kann man das denn auch schon bei Säuglingen, bei kleinen Kindern einsetzen?
Also Säuglinge, nein, da würde ich vorsichtig sein, aber Kinder ab dem zweiten Lebensjahr habe ich sehr oft schon verwendet, in kleiner Menge. Die Meisterwurzel nach Hildegard ist ja wirklich, wirkt oft wie ein Antibiotikum, ist vor allem das eines der ganz guten Fiebermittel, um fieberhafte Infekte zu behandeln. Bei kleinen Kindern natürlich entsprechend wenig. Das ist ja ein, wie sie es angibt, ein Kaltauszug, das heißt, man übergießt diese geschnittene Meisterwurzel mit Wein, lässt es über Nacht stehen, gibt in der Früh noch ein bisschen frischen Wein dazu, salzt dann ab und trinkt das vor den Mahlzeiten. Bei Kleinkindern ist das also 2-3 Mal ein halbes Teelöffelchen. Ist aber was, was unheimlich gut hilft und wirkt. Ist zwar ideebitter, aber wirkt relativ schnell.
Mhm. Aber sollte man sich jetzt wahrscheinlich eher bestellen, die Wurzel?
Das kann man jetzt nicht so. Also das, die Weißerwurzel ist was, was in den Gärten nicht überall wächst, ist eigentlich eine Gebirgspflanze. Ich habe im Kräuterbuch nachgelesen, ab 1000 Meter, wir hier in Pludenz sind 600 und meine Meisterwurzel blüht und gedeiht und erfreut sich eines starken Wachstums. Aber ich habe schon gehört von anderen Patienten, dass es bei ihnen im Garten nicht so ist. Also wäre so ein bisschen höhere Lage und Richtung Voralpengebiet, da müsste sie wachsen. Sonst ist es, verzweigt sich dann über die Wurzeln, wird also automatisch mehr und mehr. Sonst kriegt man sie in jeder Apotheke. Geschnittene Meisterwurzel kann man also ohne weiteres kaufen.
Kann man kaufen und lagern, dass man es dann auch
da genau, hat startbereit bei Bedarf. Haben.
Mhm. Ja, Mensch, da sind wir doch immerhin mit unseren Kräuterprogramm und Gewürzen durchgekommen und haben hoffentlich Ihnen auch so ein bisschen einen Einblick gewähren können, wie man sie im Garten anpflanzen kann, welche Heilkräuter, welche Heilkräfte in diesen einzelnen Gewürzen und Pflanzen stecken und wie man sie auch eigentlich gut in der Küche dann verwenden kann. Frau Dr. Karlinger, Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie hier so uns darüber Auskunft geben konnten. Und das war doch wieder auch eine Bereicherung über die Heilkraft der Kräuter und Gewürze aus dem Garten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gern geschehen.
Ja, an dieser Stelle darf ich Ihnen auch noch den Hinweis geben. Sie haben die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, wenn Sie einen Zugang haben, unter www.horeb.org. Da können Sie im Podcast-Angebot noch einmal nachschauen und diese Sendung oder auch eine Sendung Ihrer Wahl herunterladen und zeitunabhängig nochmal anhören. Eine dritte Möglichkeit wäre aber auch, einen Mitschnitt auf CD zu bestellen beim CD-Dienst und den erreichen Sie unter der 0700 7525 7520. Spenden sind herzlich willkommen. An dieser Stelle danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören an Jutta Engert und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.